Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Immer früher, immer mehr, immer besser. Schon im Baby- und Kleinkindalter scheint es einen festen Fahrplan zu geben, was Kinder können sollten. Sprachkurse, Motorikangebote, Entwicklungsvergleiche, gut gemeint, aber oft begleitet von einem unterschwelligen Gefühl von Druck. Eltern fragen sich, fördere ich genug, fördere ich richtig oder übersehe ich etwas Wichtiges? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit meiner lieben Kollegin und Kleinkindpädagogin Leonie Illerhus über den sogenannten Frühförderdruck und darüber, woher er kommt und was er mit Familien macht. Und wir laden euch dazu ein, Frühförderung neu zu denken und Entwicklung wieder mit mehr Ruhe und Vertrauen zu betrachten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kita-Klatsch mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus. Hallo Leonie.
Hallo Emmy, schön, dass ich wieder hier sein kann für unseren Kita-Klatsch.
Wir wollen uns heute mal über den Frühförderdruck unterhalten. Es gibt ja manche Eltern, da gehen die Kinder schon zu bestimmten Kursen, Englisch, Yoga oder vielleicht auch schon zum Klavierunterricht. Und wir wollen mal darüber sprechen, ist das eigentlich gut oder wie viel ist gut und wann ist das Kind eigentlich überfordert und woran merkt man das?
Ja, also im Kleinkindalter, wir beziehen uns jetzt hier ja wie immer auf unsere Zielgruppe 0- bis 3-Jährige. Ich denke, im Babyalter kennen die meisten, dass man auch zum Babyschwimmen geht. Davon sprechen wir jetzt nicht aktiv, sondern wirklich, das Kind ist mit 1, 1,5 bereits in der Kita und hat nachmittags eben verschiedene Frühförderangebote im Sinne von Hobbys und Freizeitaktivitäten. Und das ist natürlich, und das ist deswegen total verständlich, ein gut gemeinter Wille zu überlegen, was könnte dem Kind nachmittags Freude bereiten oder auch am Wochenende, was könnten wir unternehmen, was auch das Kind in seinen Stärken fördert und vielleicht auch nochmal vielseitige Lernangebote schafft. Allerdings ist diese gut gemeinte Überlegung, kann die schnell in Frühförderdruck eben ausarten. Das bedeutet, dass man dem Kind viel zu viele Angebote an vorgegebenen Erfahrungen und Lernerfahrungen bietet. Und wenn du möchtest, kann ich da jetzt auch nochmal drauf eingehen, was ich damit meine.
Ich wollte es auch nochmal ganz kurz sagen, wir müssen hier wirklich differenzieren, ne? Wir meinen keine Sachen wie Pick-up-Kurse, Schwimmkurse, was du gerade schon angesprochen hast, oder
Krabbelgruppen meinen wir alles nicht.
Genau. Das ist ja alles eher so ein Freispiel, sondern es geht um eine gezielte Förderung. Einem bestimmten Bereich.
Genau. Also musikalische Förderung oder auch, genau, es gibt ja auch gezielte Sportgruppen schon im Kleinkindbereich. Und das ist, glaube ich, deswegen machen wir heute diese Podcast-Folge auch so schwierig, weil man möchte dem Kind natürlich das Beste ermöglichen, die besten Erfahrungen, die besten Lernerfahrungen für alle Entwicklungsbereiche. Aber häufig ist es zu viel des Guten. Und da möchte ich gerne beginnen, über die ersten 3 Lebensjahre zu sprechen. Und zwar ist es so, dass Kinder im Alter von 0 bis 3 oder auch von 1 bis 3, wenn sie dann schon in die Kita gehen sollten, das hat die Natur sich schon sehr, sehr gut gedacht, einen natürlichen, innewohnenden Spieltrieb haben. Das werdet ihr merken, dass Kinder viel beobachten. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, dass Kinder gezielt auch gerne mit Alltagsmaterialien spielen wollen. Also zum Beispiel Tupperdosen ist jetzt das klassische Beispiel oder Dinge aus dem Haushalt, die ihr viel benutzt. Das sehen die Kinder und möchten dann für sich dieses Material adaptieren und damit spielen. Kinder haben diesen Drang, sich im Spiel zu erfahren. Das ist gar kein bewusster Prozess, denn sie erfahren sich ja zum ersten Mal. Sie sind ja zum ersten Mal auf dieser Welt, wie wir alle, sondern ist ein naturgegebener, intrinsischer Prozess. Intrinsisch bedeutet von innen heraus motiviert und eben nicht von außen heraus motiviert. Und deswegen, das haben wir hier auch schon öfter benannt, aber das kann man nicht oft genug sagen, ist die Freispielzeit im Kleinkindalter so relevant. Denn im Freispiel, das ist ein freies Spiel, kann das Kind selber entscheiden, womit es sich befassen möchte. Es kann selber entscheiden, wie möchte ich spielen, was möchte ich spielen. Das sind alles intuitive Prozesse, die da ablaufen. Und die sind ganz wichtig, denn nur durch diese intuitiven Prozesse, wo so wenig wie möglich von außen vorgegeben wird, hat das Kind so nachhaltige Lernerfahrungen, hat Erfahrungen, die es dazu bringen, Toleranz zu entwickeln. Es muss, es wird automatisch im Spiel mit anderen in Situationen kommen, wo es soziale Interaktionserfahrungen hat, wo es Toleranz in dem Sinne, dass man guckt, okay, mein Freund Linus möchte das spielen, ich möchte aber gerne das spielen. Wie kommen wir da jetzt überein? Und wir sind gerade erst dabei, die Sprache zu erlernen. Das heißt, wie können wir das jetzt machen? Das sind die ersten Erfahrungen. Und wie ich schon benannt habe, die Kinder lernen in diesem Alter ja erst das Sprechen. Das heißt, man muss sich auch mit Körpersprache oder auch mit Gesten verständigen oder eben übers Spiel. Und das gilt fürs Spiel mit anderen Kindern, das gilt aber auch fürs Spiel alleine oder auch fürs Spiel mit den Eltern. Und diese Erfahrungen sind so nachhaltig und können Kinder so prägen in ihrer Entwicklung, wenn sie sich länger mit einem Spiel beschäftigen, was sie selber von innen heraus begonnen haben. Und dann kann es auch sein, dass sie sagen, ach, ich spiele jetzt damit, ich sehe das, ich spiele damit. Und das haben wir ja auch öfter im Podcast schon benannt. Das macht auch eine gewisse Reizarmut so relevant, denn Kinder brauchen nicht viel Spielzeug. Ihr werdet es merken, wenn ihr viel verschiedenes Spielmaterial zu Hause habt. Das Kind bevorzugt vielleicht trotzdem immer dasselbe Spielzeug oder aber eben die Sachen, mit denen ihr euch befasst, möchte es gerne haben. Das an dieser Stelle nochmal zu sagen, wie wichtig dieses freie Spiel ist. Und freies Spiel bedeutet eben auch, ihr könnt als Elternteil oder auch in der Kita die begleitenden Fachkräfte können Angebote machen. Das Kind entscheidet aber selber, ob es diese Angebote annimmt. Das ist ganz, ganz relevant, weil alles andere wäre eine extrinsische Motivation. Das bedeutet, wenn ihr sagt, spiel doch mal damit, dann ist das von außen motiviert und nicht vom Innen aus dem Kind selbst heraus. Das ist aber genau der Fall bei Frühförderangeboten. Wir übertreiben jetzt mal, wenn das Kind 4-mal in der Woche nach der Kita noch irgendwelche Angebote hat, ob Musik, Bewegung, was auch immer, dann ist das extrinsisch motiviert. Das heißt, ihr wollt das Beste für euer Kind, ganz klar, möchtet, dass es verschiedene Erfahrungen macht, aber vielleicht würde das Kind, wenn es die Möglichkeit hätte, nach der Kita frei zu spielen, sich für ganz andere Dinge entscheiden. Und das ist eben der große, große, große Unterschied. Und an dieser Stelle auch nochmal, vielleicht habt ihr es, wenn euer Kind bereits in eine Kita geht, auch schon erfahren. Auch da ist die Freispielzeit ganz, ganz relevant. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Emmy, aber ich habe das häufig erlebt, dass, glaube ich, bei Eltern manchmal so die Sorge besteht, ach, die machen ja nichts in der Kita. Ja, aber in dem Alter muss man nichts aktiv machen, um dem Kind eine nachhaltige Bildungserfahrung zu gewährleisten, denn das Kind erfährt und bildet sich selber, es lernt selber im Spiel mit anderen Erwachsenen, im Spiel mit anderen Kindern, im Spiel mit sich selber, indem es verschiedene Spielmaterialien ausprobiert Und von außen wirkt das dann oft so, die Erwachsenen beobachten etwa eine Spielsituation draußen, geben aber nichts rein, ja, weil sie es nicht müssen, weil es in diesem Alter nicht relevant ist, weil die Erfahrung, die Lernerfahrung viel, viel wertvoller sind, wenn nicht wieder Erwachsene von außen interagieren und sagen, jetzt kletter doch mal da hoch. Klettern ist ein gutes Beispiel. Die Regel gibt es in vielen Kitas. Wenn das Kind selber irgendwo hochklettern will, dann darf ich als Erwachsener begleiten. Ich darf aber nicht das Kind wieder runterheben, denn dann nehme ich dem Kind von außen die Spielerfahrung und die Lernerfahrung, dass es das schafft. Und alleine diese Situation, was hat das alles für Auswirkungen, wenn das Kind selber erfährt, ich kletter jetzt auf die Rutsche hoch und ich schaffe das und ich schaffe es auch alleine wieder die Rutsche runterzuklettern. Das sind Fördererfahrungen, die es selber für sich macht in Selbstbewusstsein, Bewegungsabläufen, Koordination meines Körpers. Und wenn ein Erwachsener interveniert, was von außen so wirkt, wie der Erwachsene hat die Situation im Griff, kann das Kind diese Lernerfahrung aber nicht machen, beziehungsweise nur bedingt. Und das, ja.
Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe das neulich erlebt, da ist mein Kleiner hochgeklettert auf so ein Klettergerüst und ich habe gedacht, ja, wird er schaffen. Ist so, oh, sag mal, 2 Meter hoch, vielleicht 2,50. Und der ist ja 2 Jahre jetzt alt und eigentlich relativ mobil und auch motorisch echt gut drauf. Klettert also hoch, ich habe es ihm zugetraut, bin sitzen geblieben, habe gedacht, gut, wird er schon irgendwie hochkommen. Und zwischen den beiden letzten Stufen rutscht er plötzlich durch und rutscht ab. Er würde diese Erfahrung nicht machen, wenn ich dahinter gestanden hätte. Ich hätte ihn wahrscheinlich aufgefangen oder darunter, je nachdem. Es ist wichtig, dass Kinder diese Erfahrung machen, denn beim nächsten Mal können sie sich daran zurückerinnern und denken, ah, da war irgendwas, hier muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen oder ich muss die Stufe ein bisschen anders nehmen. Ich will es mal ein bisschen weiter runterbrechen und du hattest gerade schon diesen schönen Satz gesagt, dass Eltern oft denken, die machen ja nichts. Die spielen ja bloß, war da manchmal noch so der Nachsatz. Ich würde es ganz gern mal irgendwie aufdröseln, zum Beispiel beim Turmbauen. Ja, ein Kind baut einen Turm. Was passiert da alles im kognitiven Bereich des Kindes? Was nimmt es alles wahr? Es ist die Erdanziehungskraft. Vielleicht können wir es mal zusammentragen.
Bewegungsabläufe.
Balance vielleicht auch. Wie muss ich die Steine austarieren, damit die übereinander kommen?
Hand-Auge-Koordination. Wenn ich alleine das mache oder mit anderen, ist auch wieder die Frage, baue ich diesen Turm alleine oder habe ich Spielpartner, die mich dabei begleiten? Das sind wieder soziale Interaktionserfahrungen. Wer von uns setzt jetzt den nächsten Stein drauf?
Ja, wer darf als nächstes ran? Und du hast den Stein jetzt so gesetzt, da muss ich den anderen vielleicht so setzen. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die da bei unseren Kindern passieren. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass die nicht einfach nur spielen, sondern dass sie einfach wahnsinnig viel lernen in diesem Freispiel. Oder auch zum Beispiel kreative Förderung, basteln mit Naturmaterialien. Ja, wenn wir jetzt rausgehen und wir sind draußen und dann kann man ja auch so wieder einen kleinen Turm bauen oder man kann Steine stapeln. Das ist ja auch so ein beliebtes Ding, gerade am Strand oder wenn man irgendwo am Fluss ist, wo Steine liegen, dass man Steine stapelt. Auch da muss man wieder gucken, wie setze ich die Steine übereinander, dass sie nicht runterkippen. Und das sind einfach so Lernerfahrungen, die ganz, ganz wichtig sind und essentiell wichtig sind für unser restliches Leben. Und du hast es gerade schon gesagt, die intrinsische Motivation, die haben wir einfach von Hause aus. Und ich glaube tatsächlich, umso mehr wir von außen kommen als Erwachsene, umso mehr schwächen wir die ein bisschen ab.
Und auf jeden Fall.
Das ist das, was wir halt als Erwachsene nicht machen sollten. Wir sollten eigentlich nicht so viel eingreifen. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, vom Frühförderdruck.
Aber ich würde gerne noch kurz was ergänzen. Also zum Beispiel beim Turmbeispiel.
Ja.
Das ist auch, ne, wie kann ich mit Frustrationen umgehen, wenn zum Beispiel der Turm die ganze Zeit umfällt? Wie willensstark bin ich? Wie kann ich meine Willensstärke aufbauen und auch mein Durchhaltevermögen, meinen Ehrgeiz, es trotzdem zu versuchen, auch wenn der Turm jedes Mal, wenn ich einen Stein drauf stelle, wieder runterfällt? Das sind so relevante Erfahrungen. Diese Erfahrungen, die nehmen wir Kindern, wenn wir es für das Kind machen. Das ist einfach so. Und ich glaube, um nochmal so den Gedankenshift, um sich ins kindliche Gehirn auch reinzuversetzen, weil du das gerade gesagt hast, ist es an dieser Stelle auch wichtig, nochmal so zu erklären, wir sind in unserer erwachsenen geprägten Welt so lange in diesem Modus, dass wir anders lernen, dass wir gelernt haben frontal. Jemand sagt uns, Situation A, B läuft so und so musst du das machen. Und der natürliche Prozess, wie wir lernen, ist aber, wir lernen durch Erfahrung. Also jetzt als Beispiel, ihr möchtet etwas kochen, ihr könnt es vorher euch im Kochbuch anschauen, wie es funktioniert. Aber machen müsst ihr es sowieso selber. Also die Lernerfahrung, die hat man in der Erfahrung. Da steckt ja das Wort schon drin. Also lernen tun wir, während wir es erfahren. Nicht, wenn wir lesen oder wenn uns jemand anders sagt, nee, du musst das aber so oder so machen. Und das ist vielleicht nochmal ein hilfreicher Gedankenschiff beim nächsten Mal, wenn ihr so das Gefühl habt, oh, ich würde jetzt gerne intervenieren und meinem Kind helfen. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, darauf wollte ich auch nochmal hinaus, wachsam sein als Elternteil und auch als pädagogische Fachkraft und eine Situation zu begleiten, schließt nicht aus, mir ist alles egal. Also es, gerade bei Kleinkindern ist es ganz wichtig, Situationen zu begleiten, zu beobachten und wachsam zu sein, also die Aufmerksamkeit beim Kind zu haben. Heißt aber nicht, ich muss permanent intervenieren. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und heißt auch nicht, ja, mir laissez-faire, ja, ich lasse das Kind mal machen. So. Also das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, das an dieser Stelle zu differenzieren, dass das drei unterschiedliche Punkte sind.
Das ist vielleicht ganz gut auch nochmal bei dem Beispiel, wo mein Kleiner hochgeklettert ist. Ich habe die Situation wahrgenommen. Also ich habe das beobachtet und gucke, was kann er schon. Daraus kann ich natürlich auch einige Dinge für mich mitnehmen und kann gucken, ah, okay, den großen Schritt hat er jetzt vielleicht noch nicht geschafft. Das liegt aber vielleicht auch einfach an seinem Wachstum, weil er noch nicht so eine große Schrittlänge hat. Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Es wirkt ja manchmal auch von außen so, wenn man in eine Kita schaut, wenn man mal vorbeigeht, oh, die machen ja gar nichts. Die pädagogischen Fachkräfte sitzen ja nur da. Ja, sie sitzen da und sie beobachten aber die Kinder. Und das ist ganz, ganz wichtig, um dann natürlich auch zu gucken, wo gibt es vielleicht noch Förderbedarf? Ja, in welchen Bereichen braucht das Kind vielleicht noch Förderbedarf? Und wo können wir dann nochmal gezielt Spiele einsetzen, die diesen Förderbedarf vielleicht ausgleichen? Weil auch das kann man spielerisch begleiten. Wenn man merkt, das Kind ist vielleicht jetzt motorisch noch nicht ganz so fit, dann kann man gucken, welche Spiele gibt es da in Richtung Motorik, sowohl Feinmotorik als auch Grobmotorik. Und ich muss jetzt bei der Feinmotorik gerade an so ein schönes Spiel denken, was wir hier zu Hause haben, was auch unglaublich die Feinmotorik fördert. Ist es so ein Spiel, wo man so eine Pinzette hat und dann muss man so kleine Wollknäuel damit bewegen und ein Türmchen bauen. Und das ist auch sehr, sehr schön, das Spiel. Das wollte ich jetzt nur noch mal am Rande erwähnen. Was meinst du denn? Warum fühlen sich denn eigentlich viele Eltern, ich würde sagen, unter Druck, schon früh ihr Kind fördern zu müssen?
Ja, ich glaube, wir leben in unserer heutigen geprägten Welt auch, es ist alles sehr schnelllebig, wir haben sehr viele Reize im Außen. Wie ich eben schon gesagt habe, wir Erwachsene haben natürlich auch ein bestimmtes Aufwachsen erlebt. Das heißt, wir sind Teil dieses Systems, in dem wir leben und erleben selber sehr viele Reize im Außen, befassen uns mit Dingen, haben viel Wissen über bestimmte Abläufe, ne, dass Bewegung gesund ist, das wissen wir alle und haben dann vielleicht viel, viel, viel mehr den Druck, dem Kind von Anfang an die bestmöglichen Lernerfahrungen zu bieten und mit auf den Weg zu geben, damit es in seiner Entwicklung bestmöglich gefördert wird. Und ich glaube, das ist hier auch wieder die Selbstrückverbindung. Das ist bei sich selber auch häufig ja so, dass man denkt, ah, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörenden, das schon mal erlebt habt. Im Leben kommt man manchmal bei bestimmten Themen, wo man immer wieder an eine Grenze stößt, weiter, wenn man mal loslässt. Wenn man auch mal die Dinge auf sich zukommen lässt. Und ich glaube, diese schnelllebige Welt hat auch in diesem System, in dem wir leben, uns ein bisschen verlernen lassen, Geduld zu haben. Dieses Beispiel, was du eben von deinem Sohn gesagt hast, ist zum Beispiel auch sehr gut dahingehend. Du weißt, jetzt hat er die körperliche Kapazität noch nicht, in dem vollen Maße diese Bewegungshürde zu meistern. Das heißt aber nicht, dass er das nicht in 3 Monaten schafft und dass er immer wieder vorher fallen wird. Und ich glaube, das ist total, also ich merke das bei mir selber, deswegen sage ich das jetzt hier, dass in dieser geprägten Welt, in der wir leben, ist es manchmal schwierig, dieses Vertrauen zu haben, dass ich etwas erreichen kann, ohne dass ich noch mehr machen muss und noch mehr anbieten muss, jetzt als Beispiel für mein Kind. Und was an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen ist, wenn dein Kind schon in die Kita geht zwischen 1 und 3, dann hat es schon so viele Erfahrungen den ganzen Tag. Denn man sagt, so ein Kita-Tag ist für ein Kind so anstrengend wie für uns ein Arbeitstag. Und wenn ihr wisst, wie es euch nach einem Arbeitstag geht, dass ihr ja auch erschöpft seid und wieder Energie auftanken wollt, und dann habt ihr noch ein Hobby oder eine Freizeitaktivität, die dann gemacht werden muss, dann hat das im Endeffekt den gegenteiligen Effekt. Und Auch so ein Kita-Tag ist ja extrem durchstrukturiert, dadurch, dass es ein Gruppensetting ist. Das bedeutet, das Kind hat freie Spielerfahrungen. Ja, es muss sich aber auch an einen vorgegebenen Tagesablauf halten. Und wenn ihr das Kind dann abholt und es direkt sich an einen weiteren vorgegebenen Tagesablauf halten muss, und wir wissen, Struktur ist auch in diesem Alter sehr wichtig, aber das macht das freie Spiel wieder als Ausgleich so relevant, damit das Kind eben in dieser Zeitspanne des freien Spiels selbst entscheiden kann, sich als selbstwirksames Lebewesen erleben kann, was selber entscheidet, ich nehme jetzt die rote Schippe und nicht die grüne Schippe. Ich möchte jetzt mit Mamas Tupperdosen spielen. Ich möchte jetzt einmal in meinem Zimmer im Kreis laufen. Und das ist die größte Erfahrung an Selbstwirksamkeit, die wir unseren Kindern bieten können. Dafür brauchen wir gar nicht so viele Hobbys anbieten. Aber ich glaube, dass auch vielleicht viel Vergleichsdruck heutzutage da ist. Man schneller denkt, wir müssen dem Kind so viel wie möglich bieten. Ich weiß nicht, ob du das auch gleich nochmal aus deiner Erfahrung, ob du da schon Erfahrungswerte mit hast. Und ich glaube, deswegen ist so die Tendenz da zu sagen, ich möchte meinem Kind von Anfang an die bestmöglichen Lernerfahrungen bieten. Aber less is more. Less von außen vorgeben, mehr die innere Motivation des Kindes unterstützen.
Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, du hast es gerade schon angesprochen, ein Kita-Tag ist wie ein Arbeitstag für uns Erwachsene. Und man darf nicht vergessen, die Kinder haben wahnsinnig viele Eindrücke, die sehen ganz viele verschiedene Menschen, die haben da eine Struktur, an die sie sich halten müssen, die machen ganz, ganz viele Erfahrungen den ganzen Tag. Man muss viel aushandeln in der Kita mit anderen Spielpartnern, vielleicht auch noch mit den pädagogischen Fachkräften. Das ist einfach schon ganz, ganz viel, was da oben in den Köpfen von unseren Kindern passiert. Und ich glaube einfach, dass es dann wichtig ist, so aus meinen Erfahrungen heraus, dass die Kinder am Nachmittag einfach Zeit haben zu sein, ja, frei zu sein, dann wirklich selber zu entscheiden, was mache ich, und vielleicht halt dann noch 1-2 Stunden, wenn es möglich ist, zeitlich gesehen, auf den Spielplatz zu gehen oder in den Garten zu gehen und einfach das zu machen, worauf sie jetzt Bock haben, sich an halt mal an keine Struktur zu halten, das ist ja auch das, sondern einfach nur mal zu sein. Und du hast mich gerade gefragt nach meinen Erfahrungen. Ich war tatsächlich mit meiner ältesten Tochter, als sie im Kleinkindalter war, waren wir damals in einer Turngruppe altersgerecht. Tolle Sachen, haben so Bewegungslandschaften aufgebaut. Die Kinder hatten da richtig Bock drauf. Aber ich glaube, dass war keine Frühförderung in dem Sinne, dass ich jetzt gesagt habe, okay, du wirst jetzt Turnerin und jetzt gehen wir zum Turnen, sondern es war einfach eine Spielstunde, wo die Kinder sich da nochmal ausprobieren konnten und auch lernen konnten. Und auch da lernt man einfach wahnsinnig viel. Ja, man muss warten, man muss sich anstellen, ehe man dann auf die Bewegungslandschaft geht. Das war schon mal schwierig auszuhalten für manche Kinder. So schwierig, dass die dann noch irgendwie eine extra Runde gelaufen sind. Also auch da kann man wieder oder gibt es wieder ganz viele soziale und emotionale Förderung, die wir als Erwachsene nicht unbedingt sehen. Es ist ja nicht so, dass das dann da geschrieben steht. Hallo, hier mit Pfeil noch drauf, soziale Förderung. Das steht da ja nicht, sondern das ist einfach so. Und das war aber alles. Also that's it. Ich selbst hatte als Kind musikalische Früherziehung, allerdings auch erst ab 4. Bin da einmal die Woche hingegangen, fand das mega cool. Es war ohne Druck. Wir waren eine Gruppe, haben einfach frei gesungen. Lieder, die uns da gegeben wurden, konnten irgendwie auf die Musikinstrumente hauen. Und das war eine richtig coole Stunde. Es hat richtig, richtig Laune gemacht. Ich habe da viel gelernt aus heutiger Sicht. Aber damals habe ich gedacht, oh, ist schön spielen hier. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Also da ich habe keine zweite Fremdsprache gelernt, ich habe kein Musikinstrument gelernt, also zumindest nicht in dem Alter. Und das habe ich dir auch schon im Vorfeld gesagt, ich spiele jetzt gerade wieder Klavier, habe gerade wieder angefangen und habe meinen Klavierlehrer gefragt, was macht denn Sinn, wann kann denn mein Jüngster anfangen Klavier zu spielen, weil der mir so gerne am Klavier sitzt und die Tasten drückt. Und dann hat er gesagt, mit 7. Und dann war ich echt so spät, also das wirklich erst in dem Alter. Ja, doch, da macht es dann vielleicht auch erst Sinn. Also vielleicht sollte man sich auch, wenn man Bedarf hat, dem Kind irgendwas beizubringen, entweder man macht es dann selber zu Hause oder guckt halt, dass es auch altersgerecht vermittelt wird.
Ja, und vielleicht auch an der Stelle, also wichtig ist, wir möchten mit diesem Podcast auch euch ermutigen, dass ihr kennt euer Kind am besten, ihr wisst, was euer Kind braucht. Und Es gibt Kinder, die brauchen mehr Futter als andere. Also auf jeden Fall. Denen reicht ein Kita-Tag nicht, um sich zum Beispiel körperlich auszupowern, weil du das eben mit der Turngruppe gesagt hast. Und vielleicht reicht diesen Kindern auch nicht eine Stunde Turnen in der Woche. Das ist immer individuell zu betrachten. Was nicht heißt, es braucht jetzt 4 Tage die Woche Turnen. Das ist ein Ausprobieren und man kann sich ja auch anderweitig bewegen, wie du es eben schon gesagt hast. Aber ich glaube, da ist auch jedes Kind individuell, dass ihr wirklich bewusst entscheiden dürft, was braucht mein Kind nach der Kita, neben der Kita noch, um sich selber auch auszupowern, körperlich, um sich selber zu erfahren und zu erleben und das wirklich mit einem sehr, 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 sehr wachsamen Auge zu betrachten. Aber was ich aus pädagogischer Sicht sagen kann, ich weiß nicht, ob du da auch Empfehlungswerte hast, aber in dem Alter reicht eine Aktion pro Woche im Alter von 0 bis 3, 1 bis 3 vollkommen aus. Und alles andere würde das Kind sehr, sehr zügig überfordern. Und wir meinen jetzt mit Aktion eine bewusst herbeigeschaffte Gruppe, wie zum Beispiel Turngruppe oder dergleichen oder eben Klavierunterricht. Aber ja, das sehe ich wie du. Das würde ich auch erst im Grundschulbereich sehen. Und auch da würde ich es nicht übertreiben, weil die Kinder ja dann wieder andere Erfahrungen machen, nämlich bewusste Lernerfahrungen im Sinne des Frontalunterrichts. Auch das ist sehr, sehr viel. Aber um bei unserer Zielgruppe zu bleiben, also würde ich als pädagogische Empfehlung eben sagen, eine Aktion pro Woche. Und das impliziert eben nicht nur das Hobby oder die Gruppe, was auch immer, sondern eben auch Playdates. Also aus pädagogischer Sicht würde ich auch da sagen, dass einmal die Woche reicht. Einfach weil das Kind in diesem Alter 1 bis 3 so, so, so viele Erfahrungen schon im Alltag hat.
Definitiv. Du hast es so schön gesagt, less is more, ja, weniger ist mehr. Und ich glaube, eigentlich sagt dieser Satz alles aus. Leonie, ich danke dir für das heutige Gespräch und ich freue mich auf unseren nächsten Kita-Klatsch und wünsche dir erstmal eine schöne Restwoche.
Ich dir auch, Emmy. Vielen, vielen Dank.
Das war der heutige Podcast zum Thema Frühförderdruck und ich fand es richtig, richtig gut, dass Leonie nochmal ausführlich erklärt hat, dass Kinder mit einer tiefen eigenen Lernlust auf die Welt kommen. Sie wollen verstehen, ausprobieren, üben. Nicht, weil jemand es erwartet, sondern weil es aus ihnen selbst heraus entsteht. Diese intrinsische Motivation ist ein ganz starker Motor für Entwicklung. Und Frühförderung kann Impulse geben, dennoch nachhaltiges Lernen entsteht dort, wo Kinder aus eigenem Antrieb handeln dürfen, wenn sie Zeit haben, sich zu vertiefen, wenn sie neugierig sein dürfen, ohne Zielvorgaben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Die nächste Babelli Podcast Folge hört ihr wie immer nächsten Montag. Alles Liebe, eure Emmy.